Guten Morgen. Wissen Sie, was heute für ein Sonntag ist? Na, da wird schon genickt. Trinitatis. Ich war bei der Vorbereitung, schaut man natürlich in die Losung und guckt, was für ein Predigttext dran ist. Und normalerweise steht da immer der so und so vielte Sonntag nach Trinitatis. Und diesmal stand nur Trinitatis. Also wir feiern heute den dreieinigen Gott. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Mit dem heutigen Sonntag Trinitatis feiern wir die Dreieinigkeit Gottes, der als Vater und als Sohn und als Heiliger Geist mitten unter uns ist. Dass Gott sich geheimnisvoll in dreifacher Gestalt offenbart hat, das ist das Herzstück unseres christlichen Glaubens. Für die Katholiken ist es nochmal ein ganz besonderer Gottesdienst, das sogenannte Hochfest der heiligen Dreifaltigkeit. Der heutige Sonntag ist für diese weit mehr als irgendein Sonntag. Er wird mit festlichen Gewändern, mit Weihrauch, mit Verbeugungen und Messdienern zelebriert. Sehr ehrfurchtgebietend. Der Priester steht dabei stellvertretend für Gott. Damit wird Abstand erzeugt zwischen Gott und uns. Ist das denn nötig und richtig? So viel Ehrfurcht, so viel Abstand. Genau darum geht es heute in dem heutigen Predigttext, um unsere Haltung Gott gegenüber. Wir finden den heutigen Predigttext im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 6, die Verse 1 bis 13. Dort heißt es: In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen, erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk. Höret und versteht's nicht. Sehet und merket's nicht. Verfette das Herz dieses Volkes und ihre Ohren verschließe und ihre Augen verklebe, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihren Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Ich aber sprach: Herr, wie lange? Er sprach: Bis die Städte wüst werden, ohne Einwohner, und die Häuser ohne Menschen, und das Feld ganz wüst daliegt. Denn der Herr wird die Menschen weit wegführen, sodass das Land sehr verlassen sein wird. Auch wenn nur der 10. Teil darin bleibt, so wird es abermals kahl gefressen werden. Doch wie bei einer Terebinte, das wird auch Baum der Bibel genannt, oder Eiche, von dem beim Fällen noch ein Stumpf bleibt. Ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Herr, wir bitten dich nun um deinen guten Heiligen Geist zum rechten Reden und Hören. Amen. König Usia. Vermutlich haben nur wirklich eifrige und aufmerksame Bibelleser schon etwas von ihm gehört. Dabei lohnt es sich, nachzulesen in den Chroniken, die Kapitel 26 und 27. Usia war ein Glücksfall in der wechselvollen Geschichte Israels. Er regierte tatsächlich 52 Jahre lang. Und wie man so schön sagt, er war einer von den Guten. Er tat, was dem Herrn gefiel, lautete das Urteil des Chronisten. Zugleich war dieser König aber auch eine tragische Gestalt. In der Chronik wird berichtet, dass es zu einem Zwischenfall im Tempel kam. Der fromme Usia hatte die Idee, selber ein Rauchopfer darzubringen. Dabei war das ausdrückliche Aufgabe und Vorrecht der geweihten Priester. Diese ging daraufhin handgreiflich dazwischen und verhinderten so das Opfer. Und der König wurde sehr zornig darüber. Und die Folge war, dass bei ihm unvermittelt Aussatz auftrat. Das wurde als eine Strafe Gottes verstanden. Danach lebte er zurückgezogen und überließ seinem Sohn das Regieren, Jotham. Er setzte die Linie des Vaters fort, auch in frommer Hinsicht. Trotzdem, das Volk handelte noch immer böse, steht in den Chroniken. Die meisten Leute im Land scherten sich nicht um Gott, nicht um den Tempel, nicht um Gerechtigkeit, trotz frommem König. Schließlich starb Usia, und genau in dieser Zeit verirrte sich der junge Jesaja in den Tempel in Jerusalem. Über Jesaja ist wenig Persönliches bekannt. Er war verheiratet und soll mindestens 2 Söhne gehabt haben. Aber er gilt als der bedeutendste Prophet des Alten Testamentes. Vor etwa 2800 Jahren hatte Jesaja in diesem Tempel eine Vision. Er steht im Tempel vor dem Thron Gottes plötzlich, atemberaubend. Er steht in der Gegenwart Gottes. Was hier nun erzählt wird, ist allerdings keine Geschichte vom lieben Gott, der mal freundlich vorbeischaut. Hier offenbart sich die Macht Gottes, gewaltig und überwältigend, größer als alles, was ein Mensch sich vorstellen kann. Und der Mensch vor Gott erkennt seine Unvollkommenheit, seine eigene Winzigkeit, seine Sünde. Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Jesaja hat wirklich Todesangst. Warum? Weil er die Herrlichkeit Gottes gesehen hat. Aber mit einer glühenden Kohle reinigt ein Engel seinen Mund. Kein Schmerz, kein Tod. Der Mund verbrennt nicht. Stattdessen reinigt ihn Gott, nimmt seine Schuld von ihm, sieht ihn so an, als hätte er nie etwas Belastendes getan. Jetzt steht er rein da vor Gott. Und er kann Gott antworten, der nun fragt, wen soll ich schicken und wer wird für uns gehen? Siehe, ich schicke mich, antwortet Jesaja und nimmt seine Berufung an. Aber was hat er denn da überhaupt angenommen? Was ist überhaupt ein Prophet? Dietrich Bonhoeffer hat dazu mal Folgendes geschrieben. Ein Prophet ist ein Mann, der sich von Gott in einem bestimmten, erschütterten Augenblick seines Lebens angefasst und berufen weiß, und nun nicht mehr anders kann, als hintreten unter die Menschen und den Willen Gottes verkündigen. Die Berufung ist der Wendepunkt seines Lebens geworden und es gibt für ihn nur noch eines, dieser Berufung folgen, mag sie ihn auch ins Unglück oder sogar in den Tod führen. Der Prophet Jeremia sagt dazu, nicht der ist ein echter Prophet, der immer Friede, Friede und Sieg ruft, sondern der den Mut hat, Unheil zu verkündigen. Das sind ja schöne Aussichten, so könnte man meinen. Wie kam es denn überhaupt dazu? Was hat Gott denn so sehr erzürnt über sein Volk? Ich lese uns einige Verse aus Jesaja 1. Da sagt Gott über sein Volk: Höret ihr Himmel und Erde, nimmt zu Ohren, denn der Herr redet. Ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht, und sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht und mein Volk versteht's nicht. Wie ihr dem sündigen Volk, dem Volk mit Schuld beladen, dem boshaften Geschlecht, den verderbten Kindern, die den Herrn verlassen, den Heiligen Israels lästern, die abgefallen sind. Und so geht es weiter. Gerne mal nachlesen. Es ist furchtbar, wie Gott über das Volk denkt. Aber es ist offensichtlich ein Punkt erreicht worden, ja, wo es Gott im wahrsten Sinne des Wortes reicht. Er kann und will mit der jetzigen Generation nicht mehr weitermachen. Er erträgt sie schlichtweg nicht mehr. Alles hat er für sie gegeben, aber nichts kommt vom Volk zurück. Kein Dank, kein Gebet. Stattdessen Gleichgültigkeit, ja sogar Respektlosigkeit. Es ist das Herz Gottes, welches spricht. Er kann und er will nicht mehr. Es gibt unterschiedliche Arten von Prophezeiung. Wir kennen es aus der Bibel, dass Gott, solange es noch ein Fünkchen Hoffnung gibt und er sie hat, sofortige Wiederherstellung der ursprünglichen Gemeinschaft mit ihm in Aussicht stellt, sofern das Volk umkehrt und Buße tut. Hier ist es aber anders. Gott kannte das Herz seines Volkes genau und wusste, dass es seinem Ruf nicht folgen würde. Mit der Berührung durch Gott verändert sich etwas in Jesaja. Von diesem Moment an steht er gewissermaßen dem Volk gegenüber. Jetzt kann er erkennen, wie es bei den Leuten im Herzen aussieht, wie weit sie sich von Gott entfernt haben. Und Gott sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und versteht's nicht, sehet und merket's nicht. Verfette das Herz dieses Volkes und ihre Ohren verschließe und ihre Ohren verschließe und ihre Augen verklebe, dass sie nicht sehen und mit ihren Augen nicht hören, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Der Ofen ist aus für die jetzige Generation des Volkes. Dieses Volk hat sich bisher nicht um Gott geschert, dann soll es so bleiben und auch die Folgen seiner Haltung und seines Handelns tragen. Es kommt mir so vor, dass es heute in unserer Welt nicht viel anders zugeht als zu Zeiten Jesajas. Auch heute sehen wir Desinteresse, Gleichgültigkeit gegenüber Gott. Gott ist tot. Es kann kein Gott geben. Sehen Sie sich doch nur diese Gewalt und Grausamkeit der Kriege an, diese Ungerechtigkeit in dieser Welt. Wenn es einen Gott gäbe, müsste er dann angesichts dieses Elends nicht handeln? Wir sehen, fühlen und hören nichts von ihm. Nein, Gott ist tot. Oder er interessiert sich nicht für uns. Und Teile unserer Kirche, so kommt es mir vor, leisten dieser Entwicklung auch noch dahingehend Vorschub, indem sie klare Aussagen der Bibel relativieren, weil natürlich nicht sein kann, was der aufgeklärte Mensch und Theologe von heute nicht für möglich hält. Und so meint man aus heutiger Sicht klüger zu sein als die Zeitzeugen vor über 2000 Jahren. Man weiß, welche Geschehnisse der Bibel als wahr gelten und welche eher ins Reich der Fabeln gehören. Und so darf man sich nicht wundern, dass Menschen immer weniger nach Gott fragen. Das Wort Gottes, die Heilsbotschaft zur Rettung der Menschheit, in Frage gestellt wird. Wenn doch aus Teilen der Kirche zu vernehmen ist, dass Jesus gar nicht von den Toten auferstanden sei. Vielmehr würde doch die Taufe schon als umfassendes Ja Gottes zu uns ausreichen. Wenn dem so wäre, dann würde ich auch aufhören, mit Gott zu rechnen, nach ihm zu fragen und nach Jesus. Wozu denn? Ich könnte mein Leben wunderbar selbstbestimmt leben. Und die Kirche bestätigt mich sogar noch in diesem Urteil, indem sie behauptet, das Wort Gottes, das uns ja eigentlich Auskunft über seine guten Gedanken über uns und seinen Heilsplan mit uns geben will, sei in Teilen im Ergebnis nicht wahr. Wozu also an einen solchen Gott glauben? Zum Glück stimmt das nicht. Wir können erfahren, wir können seinem Wort trauen. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Beim Überdenken dieses Textes hat mich ein ziemlicher Schrecken erfasst. Und eine eigentlich nicht neue Erkenntnis ist mir doch einmal um einiges größer geworden. Mir ist klar geworden, dass das Urteil Gottes über uns eigentlich nicht anders ausfallen dürfte als wie über das Volk Gottes seiner Zeit. Wenn Gott uns direkt ansehen und anhören müsste, könnte er uns auch nicht ertragen. Er kann es nur über seinen Sohn Jesus Christus. Wenn er durch ihn auf uns sieht, stehen wir sündlos vor ihm. Wer den Opfertod Jesu für sich glaubend in Anspruch nimmt, der ist gerettet. Der steht tadellos vor Gott. Über dieses überaus große Geschenk Gottes bin ich nochmal wieder sehr froh geworden. Das ist die Hoffnung für alle, die gute Nachricht für alle. Und das macht natürlich nur Sinn, wenn Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Dafür muss man kein Prophet sein. Das kann man erfahren. Ich habe es vor mittlerweile 35 Jahren am eigenen Leib oder vielleicht besser gesagt an eigener Seele erfahren. Jesaja erschrickt auch und fragt, wie lange es denn so gehen wird. Solange bis alles zerstört ist, bis das Unrecht sich selber totgelaufen hat, bis alles verwüstet und nur noch ein kleiner Rest übrig ist. Ein schreckliches Bild, damals wie heute. Und doch sagt Jesaja den Menschen die Wahrheit. Denn die Wahrheit darf nicht schweigen, auch wenn sie bitter ist. Unrecht aufdecken im Namen der Opfer, die Stimme erheben, sich für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen, Gott die Ehre geben. Jesaja hat die letzten Worte seiner Beauftragung noch genau im Ohr. Auch wenn nur der zehnte Teil darin bleibt, so wird es abermals kahl gefressen werden durch, doch wie bei einer Terebinte oder Eiche, von dem beim Fällen noch ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Die Gläubigen werden das Unheil, das Volk, das über Gottes Volk kommen wird, überleben. Das ist die gute Nachricht. Sie sind der heilige Same. Durch das Leben und Sterben von Jesus für uns und die Gabe des Heiligen Geistes für uns sind wir, die wir dies im Glauben angenommen haben, der heilige Same der heutigen Zeit. Dies ist gleichzeitig Auftrag und Verpflichtung, davon weiterzuerzählen. Auch wenn es aus unserer Sicht nur noch wenige wahrhaben wollen, nicht glauben wollen oder können, Jesus selber spricht von vielen, die es noch hören werden und auch annehmen. Im Markus-Evangelium heißt, sagt Jesus, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Die gläubige Christenheit ist der lebendige Beweis dafür, dass das, was wir glauben, nicht ausgedacht oder nur ein für möglich halten ist, sondern es ist eine lebendige Beziehung zu dem uns liebenden dreieinigen Gott. Und das alles ist nur möglich geworden durch Jesus. Jesus, ich danke dir. Worte sind da nicht genug für das, was er aus Liebe zu uns getan hat. Zum Schluss lass mich noch mal Jesaja sprechen, einige Kapitel später. Im Kapitel 53, die Verse 4 und 5 heißt es, Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. 800 Jahre später ist das dann tatsächlich so eingetreten. Und das ist nicht ausgedacht. Gott sei Dank. Amen.